Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen auf den Predigtabschnitt für heute hören, und zwar finden wir ihn in Lukas Kapitel 2. Es ist der Schluss der bekannten Weihnachtsgeschichte, aber ich werde die gesamte Weihnachtsgeschichte lesen und dann besonders eben in der Predigt gleich auf den Schluss eingehen und diesen Schluss uns auslegen. Lukas Kapitel 2, wir lesen ab Vers 1 und hören Gottes lebendiges Wort. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Diese Erfassung war die erste und geschah, als Kyrenius Statthalter in Syrien war. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seine eigene Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa, in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich erfassen zu lassen mit Maria, seiner ihm angetrauten Frau, die schwanger war. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und das sei für euch das Zeichen: Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander: Lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündigt hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Jetzt unser Predigtabschnitt. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, es begab sich aber zu der Zeit. Dieser Vers gehört, glaube ich, zu den bekanntesten der gesamten Bibel. Selbst Menschen, die mit dem christlichen Glauben normalerweise wenig bis gar nichts am Hut haben, kennen diese Worte wahrscheinlich. Auf jeden Fall kennt jeder die Situation. Da gibt es den Stall, und in dem Stall gibt es Maria und Josef. Dann gibt es das Kind in der Krippe. Dann sind da die Engel und die Hirten. Dann gibt es da sogar noch Ochse und Esel, obwohl die nirgends in der Bibel erwähnt werden. Wir kennen das, und als Christen kennen wir das besonders gut. Jedes Jahr hören wir es an Predigten in der Advents- und der Weihnachtszeit. Wir singen es in Weihnachtsliedern. Und vielleicht bist du Christ und gehörst zu denen, die kritisieren, dass durch dieses ganze Weihnachtsprimborium, durch den Schmuck und die Geschenke irgendwie die Botschaft, der Kern der Botschaft verdeckt wird, in den Hintergrund gedrängt wird. Aber haben wir als Christen nicht häufig noch ein viel größeres Problem? Nämlich folgendes. Möglicherweise haben wir nämlich die Botschaft von Weihnachten schon so oft gehört, dass sie uns gar nicht mehr berührt. Ja, die von euch, die Christen sind, die würden natürlich sagen: Ich glaube, dass das alles stimmt, was wir heute gelesen haben. Und doch ist die Frage, die ich dir stellen möchte: Begeistert dich das noch? Macht es dich noch fröhlich? Führt es dich immer noch in die Anbetung? Wir erkennen die Wahrheit in dem, was wir gerade gelesen haben. Aber erkennen wir auch die Schönheit, das Wunderbare, das Großartige, das Einmalige an dieser Botschaft von Weihnachten? Vielleicht bist du heute auch hier und sagst dir, naja, also ich höre mir das mal an, vielleicht auch, weil man das halt so macht, dass man an Weihnachten in die Kirche geht, aber im Grunde bin ich eigentlich skeptisch. Skeptisch, ob das alles so passiert ist, wie wir es da lesen. Und wenn das so passiert, ist unsicher, ob das etwas mit meinem Leben zu tun hat. Es ist doch schließlich alles schon 2000 Jahre her, oder? Egal, wie du zur Weihnachtsbotschaft stehst, als du heute hierher gekommen bist, ich möchte dich heute einladen, mit drei Gruppen zusammen darüber nachzudenken, vielleicht zum ersten Mal wirklich darüber nachzudenken, vielleicht auch wieder ganz neu. Und unser Abschnitt, den wir uns heute anschauen wollen, der beginnt ja eigentlich dort, wo die Weihnachtsgeschichte vorbei ist. Also zumindest der Teil, den man so kennt. Aber in diesen Versen erfahren wir, wie einzelne Menschen, wie verschiedene Menschen auf diese Botschaft von Weihnachten reagieren. Und konkret begegnen wir drei Gruppen von Menschen. Das sind in Vers 18 die Menschen, denen die Hirten ganz begeistert erzählen, was sie dort gesehen und gehört haben. Dann sehen wir in Vers 19 Maria. Und in Vers 20 sehen wir die Hirten. Und deswegen ist mein Thema für heute Nachmittag eine Frage an dich. Wie reagierst du auf die Weihnachtsbotschaft? Und wir werden heute vier Reaktionen anhand dieser drei Personengruppen sehen, die die Weihnachtsbotschaft in uns auslösen soll. Und mein Gebet ist es, dass diese Verse, diese Predigt heute genau das bei dir auslöst. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht auch wieder ganz neu. Und dabei sind es nicht vier verschiedene Dinge, die wir jetzt losgelöst voneinander betrachten wollen, sondern es ist so wie so ein Turm. Diese Dinge bauen aufeinander auf. Und diese vier Dinge, die als Frage an dich gerichtet sind, wie reagierst du auf die Weihnachtsbotschaft? Das ist das Hören erstens, zweitens das Wundern, drittens das Bewahren und Bewegen und viertens das Loben. Hören, Wundern, Bewahren und Bewegen und zum Schluss das Loben. Springen wir rein in unseren Abschnitt. Die Botschaft von dem Kind in dem Stall wird jetzt verkündigt, und zwar von den Hirten. In Vers 17 lesen wir: Nachdem sie, also die Hirten, es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Ja, es scheint so, als können die Hirten gar nicht anders. Sowas, was sie da in diesem Stall erlebt hatten und gehört hatten und vorher durch die Engel, sowas hatten sie noch nie gehört. Also erzählen sie die Botschaft von Weihnachten, die Botschaft von Gottes Sohn, der als Mensch auf die Erde kommt und jetzt hier in Bethlehem, in dem übelsten Kuhdorf, in einem Stall in einer Futterkrippe liegt. Echt jetzt? Das glaubt uns wahrscheinlich eh keiner. Aber egal, das müssen wir weitererzählen, das dürfen wir gar nicht für uns behalten, sagen sich die Hirten. Und so wurden einfache Schafhirten, Menschen, die in der damaligen Gesellschaft ganz, ganz unten standen und einen miesen Ruf hatten, so werden diese Schafhirten zu den ersten Missionaren der Zeitrechnung nach Christus. Und so wurde die Botschaft bekannt. Aber die Frage ist, wie reagieren Menschen darauf? Oder konkreter gefragt die Frage an dich, wie reagierst du darauf? Wie sollst du darauf reagieren? Und das Erste, was wir hier lesen, ist, die Menschen hören. Vers 18. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Die alle, die hier hörten, die wurden gar nicht gefragt, ob sie hören wollen. Es waren vermutlich Menschen, die in und um Bethlehem lebten und vielleicht auch viele, die wegen der Volkszählung, genauso wie Maria und Josef, jetzt halt nach Bethlehem gekommen waren. Schließlich waren die Herbergen, Hotels der damaligen Zeit ja alle voll. Und hören ist die Grundvoraussetzung, um überhaupt etwas mit Weihnachten anfangen zu können. Ohne Hören gibt es kein Weihnachten. Denn ohne die Botschaft von Weihnachten gibt es kein Weihnachten. Vielleicht denkst du dir jetzt, naja, also diese ganzen Leute, denen die Hirten jetzt begegnet sind, die hatten ja auch keine andere Wahl. Die Hirten mussten ja zuhören, ging ja gar nicht anders. Die Hirten haben sie ja fast schon belästigt mit dieser Botschaft. Aber wir sehen hier in unserem Abschnitt, dass die Leute tatsächlich zugehört haben. Denn im selben Vers heißt es, dass sie sich wunderten. Und wisst ihr, man kann sich nur über eine Botschaft wundern, bei der man vorher zugehört hat. Aber bevor wir zum Wundern kommen, bleiben wir erstmal beim Zuhören. Denn wirklich zuzuhören ist gar nicht so leicht. Ich mag das Sprichwort zum einen Ohr rein, zum anderen wieder raus. Nicht, weil es mir gefällt, wenn mir Leute nicht zuhören, sondern weil es so gut zum Ausdruck bringt, wie wir oft zuhören. Nämlich, wir hören, ohne wirklich zu hören. Im Alltagsleben ist es sehr blöd, wenn man nicht richtig zuhört. Ja, wenn ich meiner Frau nicht richtig zuhöre, dann ist sie alles andere als begeistert. Und das völlig zu Recht. Wenn mir meine Schüler in der Schule nicht richtig zuhören, bin ich alles andere als begeistert und ich finde auch zu Recht. Aber wisst ihr, wenn man Gottes Wort nicht zuhört, dann ist das lebensgefährlich. Im 5. Buch Mose heißt es, das Wort Gottes ist kein leeres Wort, sondern es ist dein Leben. Anders formuliert, wenn du nicht zuhörst diesem Wort, dann stirbst du. Und deswegen sagt Jesus seinen Jüngern später immer wieder, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und Johannes greift das dann in der Offenbarung auf und überträgt es auf uns, auf die Gemeinden und sagt zu ihnen, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich glaube, das mit dem Hören ist heute schwieriger als damals. Damals musste man nämlich nur zuhören, wenn eine reale Person mit einem sprach. War man zum Beispiel alleine, dann musste man niemanden zuhören, dann gab es gar nichts, um zuzuhören. Heute, im Zeitalter der Massenmedien, können wir theoretisch den ganzen Tag hören. Ja, wenn niemand im Raum ist und ich alleine bin, dann gibt es immer noch den Fernseher und es gibt immer noch die Kopfhörer und es gibt immer noch den Computerlautsprecher und was auch immer. Wir hören heute so viel, wie noch nie Menschen gehört haben in der Weltgeschichte. Und wisst ihr, das meiste, was wir hören, ist völlig unwichtig. Zumindest im Vergleich zu der Botschaft, die hier die Hirten jedem unter die Nase gerieben haben, ob er es hören wollte oder nicht. Die Frage ist, wie hörst du Gottes Wort in einer Welt, in der du von morgens bis abends beschallt wirst? Die einzige Botschaft, die du wirklich hören solltest, die du wirklich hören musst, um zu leben, ist die Botschaft dieses Buches. Die Botschaft von Weihnachten ist ein ganz zentraler Bestandteil davon. Dadurch findest du das wahre Leben, wenn du es noch nicht gefunden hast. Und dadurch wirst du ernährt, wenn du es gefunden hast. Wir lesen in der Bibel, dass uns alle Dinge zum Besten dienen. Und ich habe mich oft gefragt, wie trifft das auf die vergangenen 2 Jahre zu? Es war ja keine einfache Zeit, gerade auch für Gemeinden nicht. Wie kann es mir zum Besten dienen, wenn ich an manche Orte einfach nicht fahren kann, wo ich gerne hin würde? Wenn ich manche Dinge nicht unternehmen kann, die ich normal gerne machen würde, weil das an meinem G-Status scheitert? Natürlich weiß ich es nicht, wie es mir zum Besten dient. Gott weiß es. Aber könnte es nicht sein, dass Gott uns in den vergangenen 2 Jahren und in der Zeit, die jetzt noch kommt, frei gewordene Zeit schenkt, Zeit, die wir dazu nutzen können, mal zu hören, mal innezuhalten und wirklich zu hören auf das, was wirklich wichtig ist in dieser Welt. Die Leute damals, denen die Hirten begegnet sind, die haben wirklich zugehört. Denn, wie wir schon gesehen haben, sie wunderten sich über die Botschaft. Vers 18, und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Das ist mein 2. Punkt. Wundern. Hören ist ein generelles Problem in unserer Gesellschaft. Das haben wir gesehen. Gerade deswegen, weil wir Tag ein, Tag aus von allem Möglichen beschallt werden. Aber sich zu wundern ist ein ähnliches Problem. Denn durch die Medien werden wir nicht nur beschallt. Wir erfahren auch die sensationellsten Dinge aus jedem noch so entfernten Winkel der Erde. Damals in Bethlehem, muss man sich vorstellen, war das Aufregendste, wenn sich jemand im Dorf verlobt hat, wenn eine Kuh geboren wurde oder wenn vielleicht alle paar Jahre mal ein Bote der römischen Regierung vorbeikam und gesagt hat, ihr müsst mal wieder mehr Steuern zahlen. Ja, es war eine Welt ohne Internet, ohne Zeitung, ohne Nachrichten, ohne YouTube. Wir haben das alles. Wir haben diese Medien und dabei stellt sich doch die Frage, was wundert uns heute schon noch? Haben wir nicht alles gesehen oder gehört? Aber da müssen wir uns wieder neu vor Augen führen, dass die Botschaft von Weihnachten die wundersamste und wunderbarste Botschaft überhaupt ist. Wenn man sich darüber nicht mehr wundert, worüber denn dann? Ja, da ist Jesus, Gottes Sohn. Paulus schreibt über ihn im Kolosserbrief, dass durch diesen Sohn alles geschaffen ist, dass er vor allem da war und dass alles in dieser Schöpfung nur durch seine Kraft überhaupt zusammenhält. Also diese Kanzel und der Fußboden und die Stühle und dein Körper. Alles hält nur zusammen, weil er da ist und das alles zusammenhält. Und jetzt liegt diese Person als hilfloses Baby in einer Krippe, die er übrigens gemacht hat und die ohne ihn in ihre Atome zerfallen würde. Ja, da ist Jesus, Gottes Sohn. Er, der alle Tiere erschaffen hat, der sie lenkt und leitet. Wir lesen in den Psalmen, dass er ihnen die Nahrung gibt zu seiner Zeit. Er liegt jetzt in einem Kasten, aus dem sich die Tiere normalerweise ihre Nahrung holen. Da ist Jesus, Gottes Sohn, geboren von einer Frau, die er selbst erschaffen hat. Da ist Kaiser Augustus, der Herrscher über die gesamte damals bekannte Welt. Vermutlich zu diesem Zeitpunkt nicht nur der mächtigste Mann der Welt, sondern der mächtigste Mann, der je gelebt hat. Und zu Recht hält er sich für ziemlich mächtig. Aber die Botschaft, die wir hier hören, ist, der wahre König der Welt, der liegt gerade in einer Futterkrippe und schreit und schläft und macht sonst noch solche Dinge, weswegen man ihn in Windeln gewickelt hat. Das Ereignis der Weltgeschichte, nach der wir heute unsere Zeit einteilen, ja, in vor und nach Christus. Dieses Ereignis hat als Schauplatz einen dreckigen Stall in einem kleinen Dorf mit einem jungen, mittellosen Ehepaar, einem neugeborenen Baby und ein paar Schafhirten als Augenzeugen. So würden wir doch das Drehbuch ganz sicher nicht schreiben. Aber Gott ist nicht dazu da, um unsere Erwartungen zu erfüllen. Diese Welt ist nicht normal in ihrer Rebellion gegen Gott. Diese Welt ist nicht normal in ihrer verzweifelten Suche nach Verbesserung der Lage an allen möglichen und unmöglichen Orten. Diese Welt ist nicht normal und deswegen ist auch der Rettungsplan für diese Welt nicht normal. Ja, es ist nicht so, dass Gott an Weihnachten einfach nur einen Retter schickt. Er kommt selbst. Nicht als mächtiger Krieger, sondern als schreiendes Baby in Windeln. Und die Frage ist, wundert dich das noch? Oder hast du das vielleicht schon so oft gehört, dass es selbstverständlich für dich geworden ist? Man kommt an der Geschichte nicht vorbei, ohne sich zu wundern. Entweder man hält sie für ein Märchen bzw. eine Legende. Ja, vielleicht sagt man sich, was auch immer davon stimmt, das Kind in der Krippe ist ganz sicher nicht Gottes Sohn. Aber dann muss man sich doch darüber wundern, warum eine so belanglose Geschichte, die dann nämlich scheinbar keine Pointe hat, weil das Kind nichts Besonderes ist, in der Mehrheit der Länder auf dieser Erde Anlass für das größte Fest des Jahres ist. Oder man bekennt sich dazu und sagt, ja, dieses Kind ist Gottes Sohn und gleichzeitig jetzt ganz Mensch. Aber selbst dann ist es wichtig, sich immer wieder zu wundern, zu staunen über das Kind in der Krippe, über Gott, der sich ganz klein macht, um uns groß zu machen, über Gott, der sich in unseren Mist hineinbegibt. Übrigens Mist im wahrsten Sinne des Wortes, hier Stall. Der sich also in unseren Mist hineinbegibt, um uns in seine Herrlichkeit zu holen. Wundert dich das noch? Oder ist es für dich vielleicht selbstverständlich geworden? Falls es für dich selbstverständlich geworden ist, dann solltest du dir Maria zum Vorbild nehmen. Unser Abschnitt fokussiert nämlich nach Vers 18 weg von den Hirten und denen, die ihre Botschaft hörten, hin zu Maria. Aber bevor wir zu ihr kommen, möchte ich noch kurz beim sich wundern, beim Staunen stehen bleiben. Denn Staunen ist wichtig. Aber es reicht nicht. Erinnert euch an den Turm, von dem ich euch erzählt habe. Wir hatten Hören und wir hatten jetzt Staunen. Das sind die ersten beiden Bausteine, aber sie sind noch nicht alles. Es hat nämlich immer wieder Menschen gegeben, die haben gehört, die Botschaft. Und sie haben auch gestaunt. Sie sind dabei stehen geblieben. Vielleicht betrifft das sogar den Großteil der Leute, denen die Hirten das damals verkündigt haben. Es gibt nämlich einen kleinen Hinweis im nächsten Vers. Vers 19 lesen wir Folgendes. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Ja, da haben wir dieses kleine Wort aber. Maria aber. Und das zeigt einen Gegensatz zwischen den Leuten, die sich wundern, und Maria, die alle diese Worte behielt und in ihrem Herzen bewegte. Tatsächlich gibt es immer wieder Menschen, die hören die christliche Botschaft. Sie hören auch wirklich zu. Sie merken, irgendwas ist da dran. Das ist nicht so wie das, was mich Tag für Tag beschallt. Da ist mehr dahinter. Sie wundern sich, aber dann bleiben sie stehen beim sich wundern. Die Botschaft, die sie zum Wundern gebracht hat, bringt sie nicht zum Handeln. Da war zum Beispiel König Herodes. Es ist nicht der König Herodes hier aus der Weihnachtsgeschichte, sondern ein späterer König Herodes. Er war an der Macht, als Jesus dann 30 Jahre alt war und predigte und durch die Gegend zog. Dieser Herodes hörte von den Wundertaten von Jesus. Und wir lesen in der Bibel, dass er Jesus sehen wollte. Und dann, als er ihn später beim Prozess gegen Jesus wirklich sah, da lesen wir sogar, dass Herodes sich freute. Er freute sich nicht, jetzt Jesus hier so geschlagen zu sehen, nicht weil er Jesus hasste, sondern er wollte ihn wirklich kennenlernen. Ja, Herodes hatte die Botschaft gehört, immer wieder Dinge von Jesus gehört. Er fing an, über diesen Jesus zu staunen. Aber dann blieb er stehen. Oder da war der reiche Jüngling, ein erfolgreicher Geschäftsmann und ein gottesfürchtiger Jude. Der hatte von Jesus gehört und der war beeindruckt. Aber dann legte Jesus den Finger in die Wunde, nämlich seinen Reichtum. Und da ging er traurig weg. Da war ein frommer Pharisäer und er war super schlau. Jesus hatte die Frage in die Runde nach dem größten und höchsten Gebot einfach wieder zurückgegeben. Und der Pharisäer hatte die perfekte Antwort gegeben. Er hatte gesagt, das größte Gebot ist, Gott zu lieben und meinen Nächsten. Und wisst ihr, was Jesus zu ihm sagte? Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Aber dieser Pharisäer war noch nicht da. Er gehörte zu denen, die über Jesus staunten, die hier zuhörten, die hier sogar antworteten, aber die nicht bereit waren, zumindest noch nicht, sich ihm wirklich unterzuordnen, wirklich in ihrem Leben ihn zu Auswirkungen bringen zu lassen. So wie vermutlich die meisten, denen die Hirten diese Geschichte erzählten. Sie wunderten sich. Aber sie blieben dabei stehen. Und dann kommt Maria jetzt und sie war anders. Vers 19, Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Es geht eben nicht nur darum, über das Gehörte zu staunen, sich zu wundern, sondern es geht auch darum, es zu bewahren und im Herzen zu bewegen. Mein dritter Punkt, bewahren und bewegen. Maria behält diese Worte und bewegt sie. Und das zeigt ihren Glauben. Aber was bedeuten diese beiden Wörter? Was heißt behalten und bewegen? Behalten, das könnte man auch übersetzen mit bewahren oder sogar mit bewachen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie das so bei euch mit auswendig lernen ist. Das fällt uns allen ziemlich schwer und wir machen es nicht gerne, oder? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal versucht habt, ohne Einkaufsliste einkaufen zu gehen, wenn man ein paar Sachen ganz sicher braucht. Ja, wie viel schafft ihr? 5? 7? Wenn ihr 10 schafft, seid ihr schon richtig gut. Maria gab sich hier alle Mühe, dass all das, was sie gehört hatte, nicht wieder aus ihrem Kopf verschwand. Aber nicht nur das, sie bewegte die Dinge auch in ihrem Herzen. Ja, und was bedeutet dieses Bewegen? Ja, einerseits bewachte sie die Dinge, sie sorgte dafür, dass sie nicht aus ihrem Kopf abhauen, sozusagen. Aber sie bemühte sich auch, die ganzen Dinge, wir könnten sagen, zusammenzubauen. Ja, das war ja die verrücktesten 9 Monate ihres Lebens. Erst kam vor 9 Monaten ein Engel. Dann die ganze Geschichte mit Elisabeth, ihrer Verwandten und deren Sohn Johannes. Dann die ganze Problematik, dass sie ja schwanger wurde, ohne verheiratet zu sein. Dann die nervige Reise nach Bethlehem, immerhin gut 100 Kilometer kurz vor der Geburt. Dann keine Herberge, dann der Stall, dann die Krippe, dann die Hirten, der Lobpreis der Engel am Himmel, von dem die Hirten erzählten. Dazu all das, was im Alten Testament über den Messias vorhergesagt war. All das versuchte Maria zu verstehen und in ihrem Kopf zusammenzubauen. Maria kam vermutlich aus einfachen Verhältnissen. Ja, das wissen wir daher, dass später, als Jesus dann geboren war und ein bisschen älter war und Maria und Josef in den Tempel gingen, um ihn darzustellen, da opferten sie zwei Vögel. Und dieses Opfer von zwei Vögeln war das Opfer für die ärmeren und einfachen Leute. Leute, die mehr Geld hatten, mussten größere Tiere opfern. Maria kam also aus einfachen Verhältnissen, aber Maria war nicht dumm. Kapitel 1, Vers 29 lesen wir, wie der Engel plötzlich vor ihr stand, um ihr zu erklären, dass sie demnächst Gottes Sohn in ihrem Bauch tragen würde. Da steht also plötzlich so ein Engel vor ihr und das Erste, was wir lesen, ist, sie erschreckt sich. Kann ich gut verstehen, würde mir genauso gehen. Und dann heißt es aber direkt dahinter, dass sie darüber nachdachte, mit welchem Gruß sie der Engel grüßte. Sie ist kurz erschreckt, aber dann fängt sie an nachzudenken. Ja, und später singt sie dann ein Loblied an Gott. Wir haben das eben gelesen, der Lobgesang der Maria. Und dieser Lobgesang, der lebt von einer unglaublich tiefen Theologie und lebt von ganz vielen Anspielungen auf das Alte Testament. Maria war nicht dumm. Maria kannte das Alte Testament sehr gut. Ich weiß nicht, ob auswendig, aber sie kannte es auf jeden Fall sehr gut. Und das brachte sie dazu, all die Worte, all die Erlebnisse in ihrem Kopf zu bewegen. Ja, man kann dieses Wort bewegen auch übersetzen mit zusammenwerfen oder eben zusammenbauen. Wie passt das alles zusammen? Was bedeutet das alles? Das war ihre Frage. Und praktischerweise hilft dieses Zusammenbauen auch beim Bewahren. Ja, wenn wir nämlich Dinge, die wir gehört haben, dann gleich verarbeiten und darüber nachdenken und sie vielleicht versuchen zu verknüpfen in unserem Kopf mit Dingen, die wir schon wissen, dann behalten wir diese Dinge auch viel besser. Einfach gesagt, bewahren und bewegen gehört eng zusammen. Warum ist das so wichtig, dass wir die Botschaft bewahren und bewegen? Der amerikanische Pastor Tim Keller berichtet von folgendem Erlebnis aus seiner Studienzeit. War auf einer christlichen Jugendkonferenz und besuchte ein Seminar mit dem Titel »Wie ich die Bibel gewinnbringend lesen kann«. Dort war ein Referent und der hat ihnen jetzt nicht 17 Prinzipien genannt, wie man das so machen kann, sondern er hat ihnen einen einzigen Bibelvers gegeben. Und zwar den Bibelvers aus Markus 1, Vers 17, »Folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen.« Punkt. Und dann gab er den Teilnehmern den Auftrag, 30 Minuten lang über den Vers nachzudenken und alles aufzuschreiben, was ihnen über diesen Vers einfällt. Das war es erstmal. Die meisten Zuhörer saßen dort und schrieben vielleicht 3 Minuten, also nach 5 Minuten waren dann alle fertig. Guckten auf ihre Uhr, war noch 25 Minuten Zeit. Was soll ich zu diesem einen Vers jetzt in 25 Minuten noch rausfinden? Also saßen die meisten da, ein paar Minuten haben sie nichts gemacht, dann haben sie gedacht, naja, bevor ich jetzt gar nichts mache, ich gehe nochmal zu dem Vers zurück. Und plötzlich fingen sie wieder an zu schreiben. Und in den letzten 10 Minuten dieser 30 Minuten schrieben die meisten Leute die ganze Zeit. Und als die 30 Minuten vorbei waren, fragte der Referent, okay, jetzt sucht mal unter all den Gedanken, die ihr aufgeschrieben habt, den Gedanken raus, der euch am wichtigsten ist. Wo ihr sagt, das ist meine wichtigste Erkenntnis. Und suchten alle diesen einen Gedanken raus und dann sagte er, wer von euch hat diesen Gedanken in den letzten 10 Minuten der 30 Minuten gefunden? Und das Erstaunliche ist, es meldeten sich fast alle. Wisst ihr, die Teilnehmer dieses Seminars haben Gottes Wort bewegt, zusammengeworfen und dabei einen großen Schatz geborgen. Und das bei einem eigentlich sehr unspektakulären Vers. Wisst ihr, uns entgeht etwas, wenn wir Gottes Wort nur oberflächlich lesen. Das Wort Gottes ist so genial, es kann von einem kleinen Kind verstanden werden, aber gleichzeitig werden die gottesfürchtigsten Menschen, bis Jesus wiederkommt, damit beschäftigt sein, Schätze aus Gottes Wort zu bergen. Und das kostet oft Mühe. Mühe, Gottes Wort zu bewahren und es zu bewegen, zusammenzubauen, darüber nachzudenken. Gerade in letzter Zeit habe ich zweimal Folgendes erlebt. Da kamen Menschen nach dem Gottesdienst zu mir. Sie haben sich für die Predigt bedankt und dann haben sie gesagt, das ist etwas, da kann ich die ganze Woche von leben. Und wisst ihr, das hat mich sehr gefreut. Es hat mich nicht so sehr gefreut, weil ich jetzt gelobt wurde, sondern weil es mir gezeigt hat, hier ist jemand, der hat das Ziel, in der nächsten Woche Gottes Wort zu bewahren und zu bewegen, wie Maria es damals im Stall von Bethlehem getan hat. Was bedeutet das also für dich? Lies Gottes Wort nicht so, wie du Fast Food isst, sondern so, wie du das beste Essen überhaupt genießt. Vielleicht so, wie du das Essen heute Abend oder morgen zum Mittagessen genießt. Ich weiß ja nicht, was es bei euch gibt. Und kämpfe dann darum, Gottes Wort zu bewahren und zu bewegen. Ja, vielen Menschen hilft es, bei Predigten oder dem Bibellesen mitzuschreiben, um sich das Gehörte besser einzuprägen. Es kann ein guter Weg sein, um zu bewahren. Und um zu bewegen, kann es sinnvoll sein, sich einfach bewusst Zeit zu nehmen und nachzudenken. Ihr denkt an die halbe Stunde in diesem Seminar. Es kann auch helfen, mit anderen sich darüber zu unterhalten. Ja, durch darüber reden bewegt man auch. Es ist tatsächlich möglich, dass man eine Predigt hier hört, sich vielleicht sogar wundert, sich kurz freut und sie doch verschwendet. Ich möchte euch dazu ermutigen, Predigten nicht zu verschwenden. Bewahre Gottes Wort und bewege Gottes Wort. Also wichtig, bewahren und bewegen ist, es ist nur der vorletzte Baustein von unserem Turm. Es ist nur die vorletzte Etappe auf dem Weg zum Ziel. Und die letzte Etappe bringt uns zurück zu den Hirten. Zu den Hirten, die ja ihren Mund nicht halten konnten. Die Erlebnisse mussten raus. Aber nicht nur die Menschen rund um Bethlehem bekamen ihre Freude ab, sondern auch der, der sich das alles ausgedacht hat. Auch der, der das alles durchgeführt hat, der, der aus Liebe zu uns Menschen seinen eigenen Sohn in diese Krippe geschickt hat, Vers 20. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Das ist mein vierter und letzter Punkt, loben. Wisst ihr, Gott zu loben ist kein Bonus auf unserem christlichen Leben obendrauf. Es ist auch nicht der Zuckerguss auf dem Kuchen unseres Christseins. Gott zu loben, ihn zu preisen, das ist das, wofür du geschaffen bist. Wir hatten gesehen, zu unserem Turm gehört hören, sich wundern, behalten und bewahren. Aber jetzt erst mit dem vierten und letzten Baustein sind wir bei der Bestimmung unseres Lebens angekommen, bei der Spitze des Turms. Wir Menschen sind nicht nur von Gott geschaffen, wir sind für ihn, zu ihm hingeschaffen. Nur wenn wir ihn anbeten, ihn loben, ihn preisen, finden wir unsere Erfüllung. Nur dann tun wir das, wofür wir gemacht und erdacht wurden. Das Problem ist, mit dem Sündenfall haben wir uns von diesem Weg wegbewegt. Es ist nicht so, dass wir von Anbetern zu Nichtanbetern wurden. Aber jetzt beten wir alles Mögliche an. Nur nicht unseren Schöpfer, zu dem wir eigentlich hingeschaffen sind. Und genau das ist der Grund, warum das Kind in die Krippe kommen musste. Warum das Licht in unsere Dunkelheit kommen musste. Um uns Menschen, die alles anbeten, außer den, der allein der Anbetung würdig ist, um aus denen wieder wahre Anbeter zu machen. Und den Ersten, die das durch Gottes Gnade begriffen, die Ersten waren die Hirten. Sie hatten die Engel gehört, wie sie Gott gelobt hatten. Lukas 2, Vers 13. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher, die lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Und als die Hirten wenige Stunden nur an der Oberfläche gekratzt hatten von dem, was in dieser Nacht dort in Bethlehem passiert ist, da stimmen sie in den Chor der Engel mit ein. Sie loben und sie preisen den, zu dem sie hingeschaffen sind, gegen den sie rebelliert haben und der jetzt in der Krippe lag, um solche Menschen wie die Hirten und wie dich und wie mich wieder zu Menschen zu machen, die das einzig Wahre anbeten. Oder besser gesagt, den einzig Wahren. Überhaupt kann kaum einer, der von der Weihnachtsbotschaft erfasst wurde, etwas anderes tun als anzubeten. Ja, bei den Hirten und bei den Engeln haben wir es jetzt gesehen. Das lesen wir hier in Lukas 2 in der Weihnachtsgeschichte. Aber daneben finden wir in den ersten beiden Kapiteln des Lukas-Evangeliums gleich drei Lieder von Menschen, die die Weihnachtsbotschaft hören und die nicht anders können, als ein Lied darüber zu schreiben. Kapitel 1, Vers 46, das Lied der Maria, das haben wir eben gelesen. Dann kurz drauf, Zacharias, der Vater Johannes des Täufers, auch er muss ein Loblied an Gott singen. Und dann nach der Weihnachtsgeschichte in Kapitel 2, Vers 29 ist da der alte Simeon, der auch nicht anders kann, als ein Lied zu singen, aus Freude über den, der in diese Welt gekommen ist. Die Botschaft von Weihnachten, sie bringt Menschen zum Anbeten. Und es ist kein Wunder, dass die schönsten Lieder, die Christen in den letzten zwei Jahrtausenden geschrieben haben, Weihnachtslieder sind. Und es gibt eines von ihnen, ich mag es sehr gerne, das ist sehr einfach gehalten. Das ist auch schon über 100 Jahre alt. Aber es führt uns einige vor Augen, die wir uns auch heute vor Augen geführt haben. Zum Beispiel die Hirten. Da heißt es, mit den Hirten will ich gehen, meinen Heiland zu besehen, meinen lieben heiligen Christ, der für mich geboren ist. Aber nicht nur an den Hirten, sondern auch an Maria sollen wir uns ein Beispiel nehmen. Der Liederdichter schreibt weiter, mit Maria will ich sinnen, ganz verschwiegen und tief innen, über dem Geheimnis zart, Gott im Fleisch geoffenbart. Und dann schließlich in der letzten Strophe seines Liedes, da singt er über den, um den es wirklich geht. Mit dir selber, mein Befreier, will ich halten Weihnachtsfeier. Komm, ach komm, ins Herz hinein, lass es deine Krippe sein. Amen.